SWR 1 Baden-Württemberg, Radioreport Recht mit Klaus Hempel.
Also wir haben, wo das losging letztes Jahr mit den Übergriffen von den Wölfen, unsere Maßnahmen nochmal erhöht. Wir hatten vorher schon die höheren Zäune, haben Live-Kameras, haben jetzt nochmal Herdenschutzhunde uns angeschafft, haben aber trotzdem das Problem, dass die Wölfe tagtäglich da sind. Also ich sehe sie auf den Kameras. Und um diese Maßnahmen jetzt nochmal weiter zu erhöhen, also irgendwo sind Grenzen. Ich sag mal, wir haben die Herdenschutzhunde drin und das ist für mich, wo ich sage, jetzt das Maß voll. Einerseits finde ich es gut, dass sich Leute engagieren und dass auch was gemacht wird. Aber andererseits ist es in meinen Augen falscher Naturschutz.
Das war Julian Schulz. Er ist Schäfermeister. Seine Herde hat über 1000 Tiere, die auf den idyllischen Weiden der fränkischen Rhön grasen. Die Rhön, das ist ein Mittelgebirge zwischen Bayern, Hessen und Thüringen. 20 seiner Schafe wurden bereits von Wölfen gerissen. In vielen deutschen Regionen haben sich in den vergangenen Jahren wieder Wölfe angesiedelt, auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Wölfe sind nach deutschem und europäischem Recht stark geschützt. Deshalb dürfen sie nur in absoluten Ausnahmefällen getötet werden, nachdem sie Schafe oder andere Herdentiere gerissen haben. Und das führt immer wieder zu großen Auseinandersetzungen zwischen Tierhaltern und Naturschützern. In einem neuen Urteil hat der Europäische Gerichtshof nun erneut den hohen Schutzstandard betont. Warum das so ist und was der EuGH in Luxemburg genau entschieden hat, das wollen wir mal genauer beleuchten. Zunächst aber ist es ganz interessant zu wissen, wie groß ist eigentlich die Gefahr, dass Wölfe, Schafe und andere Herdentiere reißen. Mehr dazu von Stefanie Peik.
Rotkäppchen und die Großmutter können ruhig in ihren Betten schlafen, aber für Schafe wird der Wolf manchmal zum Albtraum. Bei dem stehen zwar vor allem Rehe, Wildschweine und Hirsche auf dem Speisezettel, aber Weidetiere schmecken ihm auch. 2022 gab es deutschlandweit über 1100 Wolfsangriffe auf Nutztiere, deutlich mehr als im Vorjahr. Das zeigen die neuesten Daten der DBBW, der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf. Dabei haben die Wölfe so viele Nutztiere wie noch nie, über 4.300 verletzt oder getötet, oder die Tiere werden seit dem Angriff vermisst. Die Mehrzahl, fast 3.800, waren Schafe. Die meisten wurden in Brandenburg und Niedersachsen gerissen. Für die Wölfe sind Schafe und Ziegen leichtere Beute als ausgewachsene Rinder und Pferde. Wenn Wölfe Rinder oder Pferde reißen, dann oft die kleineren Kälber, Ponys und Fohlen. Wie viele Nutztiere Wölfen zum Opfer fallen, hängt nicht in erster Linie von der Zahl der Wölfe und Nutztiere in einem Land ab, so die DBBW. Entscheidend sei, wie gut oder schlecht vor allem Schafe und Ziegen vor Wolfsübergriffen geschützt werden. Das machten Erfahrungen in verschiedenen europäischen Ländern deutlich. Nur konsequent, dass die deutschen Bundesländer viel Geld in den Herdenschutz mit Elektrozäunen und Schutzhunden stecken. 2022 waren es mehr als 18 Millionen Euro an Fördergeldern. Das ist fast 30 Mal so viel wie die Ausgleichszahlungen für entstandene Schäden. Rheinland-Pfalz hat letztes Jahr rund 14.000 Euro gezahlt für tote Schafe, kaputte Zäune oder Tierarztrechnungen. Die tatsächlichen Kosten dürften höher liegen, denn in den sogenannten Wolfpräventionsgebieten bekommen die Tierhalter nur dann Ersatz, wenn ihre Tiere ausreichend geschützt waren. Solche Gebiete werden dort ausgewiesen, wo es mindestens einen sesshaften Wolf oder eine Wölfin gibt. Nach Auskunft des Koordinationszentrums Luchs und Wolf leben im Westerwald zurzeit zwei Rudel, also Wolfseltern mit ihren Kindern. Ein Rudel bei Hachenburg, eins auf dem Leuscheid an der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen. Im Hunsrück gibt es einen einzelnen Rüden, auch in der Eifel könnte ein Rüde leben. In Baden-Württemberg hat der Ausgleichsfonds Wolf letztes Jahr fast 12.000 Euro an Tierhalter gezahlt. Damit wird nicht nur der Verlust von Weidetieren ausgeglichen, sondern auch Tierarztkosten oder die Suche nach verschwundenen Tieren. Im Ländle sind zurzeit drei Wölfe sesshaft, zwei Rüden im Nordschwarzwald und einer im Südschwarzwald. Außer den sesshaften Tieren gibt es auch durchziehende Wölfe, junge Rüden und Fähen, die nach eigenen Territorien suchen.
Ein Beitrag von Stefanie Peik. Nun hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg kürzlich geurteilt, dass Wölfe nur in absoluten Ausnahmefällen gejagt werden dürfen und dazu auch genaue Kriterien formuliert. Mein Kollege Philipp Rayon hat sich mit dieser Entscheidung und der Rechtslage rund um den Wolf intensiv beschäftigt. Philipp, warum sind Wölfe eigentlich nach europäischem und deutschem Recht so stark geschützt? Warum ist das so?
Ja, der Wolf lebte eigentlich schon immer in Europa, aber in Deutschland galt er ab Mitte des 19. Jahrhunderts eigentlich als ausgestorben. Und das ist natürlich ein Problem für die Artenvielfalt. Deswegen hat man den Schutz dann sehr stark hochgefahren, damit der Wolf eben wiederkommt. Und das hat funktioniert. Der Wolf breitet sich langsam, aber doch relativ kontinuierlich in Deutschland aus, zumindest seit einigen Jahren. Und mittlerweile gibt es auch wieder rund 1300 Wölfe in knapp 200 Rudeln in ganz Deutschland. Vor allem in Ostdeutschland und Niedersachsen. Es gibt aber auch einige Wölfe schon in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, zum Beispiel östlich des Rheins in Rheinland-Pfalz oder auch im Schwarzwald.
Es gibt eine europäische Richtlinie, die Näheres zum Schutz der Wölfe regelt. Was genau ist da geregelt?
Ja, diese Richtlinie legt fest, dass bestimmte Tier- und Pflanzenarten eine streng zu schützende Art von gemeinschaftlichem Interesse sind. Und dazu zählen zum Beispiel die europäische Wildkatze, die Mittelmeer-Mönchsrobbe und eben auch der Wolf. Diese Richtlinie, das ist die sogenannte FFH-Richtlinie, die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie. Und das ist eigentlich das europäische Gesetzeswerk zum Schutz der Artenvielfalt. Und für den Wolf heißt das dann ganz konkret, dass eine Bejagung nicht möglich ist, auch nicht zu bestimmten Jagdzeiten. Es gibt also keine Schonzeiten oder dergleichen. Einzeltiere, die dürfen allerdings gejagt werden oder geschossen werden, aber eben nur unter ganz, ganz bestimmten strengen Voraussetzungen. Eben dann, wenn sie zum Beispiel Schafe oder Kühe, also Tiere aus der Nutztierhaltung, gerissen haben, dann darf so ein Tier geschossen werden.
Nun hat der Europäische Gerichtshof ein wichtiges Urteil zum Schutz der Wölfe gefällt. Der konkrete Fall stammte aus Österreich. Worum ging es da genau?
In Österreich, konkret in Tirol, da gibt es so einen, ich sag mal, Problemwolf. Der soll schon über 35 Schafe gerissen haben. Das Besondere ist in Österreich oder in der gesamten Alpenregion, dass es da eben eine sehr besondere Landschaft gibt. Da gibt es große Almwiesen, wo Schafe auf weiten Flächen grasen können und die kann man kaum schützen. Und deswegen ist dieser Wolf dann zum Abschuss freigegeben worden. Fachdeutsch heißt das zur Entnahme, also er darf geschossen werden. Und dagegen haben Umweltorganisationen geklagt. Die wollten mit ihrer Klage verhindern, dass dieser Problemwolf geschossen werden darf. Das Tiroler Landesverwaltungsgericht, das muss darüber entscheiden. Und das Landesverwaltungsgericht hatte einige Fragen, die im Zusammenhang mit Europarecht stehen, eben weil es diese FFH-Richtlinie gibt, die auch für österreichisches Recht entscheidend ist. Und deswegen hat das Landesverwaltungsgericht in Tirol dem Europäischen Gerichtshof mehrere Fragen vorgelegt und die wurden nun vor kurzem entschieden.
Und was hat der Europäische Gerichtshof nun entschieden?
Ja, er hat diese Fragen beantwortet und damit quasi eine Anleitung gegeben, wie das Europarecht an diesen Punkten zu verstehen ist und was das dann auch für den Fall in Österreich bedeutet. Er hat zum Beispiel gesagt, dass der Problemwolf in Tirol nur entnommen werden darf, wenn eine Abwägung getroffen wird und bei dieser Abwägung müssen Schäden einem konkreten Wolf, also hier dem Problemwolf, zugerechnet werden. Können. Es gibt Unterschiede bei den Schäden. Es dürfen zum Beispiel nicht irgendwelche ganz mittelbaren, unkonkreten Schäden da berücksichtigt werden. Zum Beispiel hatten nämlich die österreichischen Behörden argumentiert, dass aus Angst vor dem Wolf die Touristen wegbleiben können. Und der EuGH hat jetzt gesagt, solche mittelbaren Schäden, solche mittelbaren Folgen, die können zwar bei der Abwägung, ob ein Wolf geschossen werden darf oder nicht, berücksichtigt werden. Aber sie müssen nachgewiesen, also bewiesen werden. Und das war im konkreten Fall bislang nicht der Fall. Und auch spannend, der EuGH hat gesagt, dass in der Abwägung geschaut werden muss, ob es nicht andere Möglichkeiten gibt, wie man die Landwirtschaft anpassen könnte. Also zum Beispiel bei den Almwiesen in Tirol, ob man da nicht die Schafe vielleicht runter ins Tal holen könnte, wo man sie dann besser schützen kann. Da hat der EuGH auch gesagt, das verursacht natürlich hohe Kosten, wenn man so eine Landwirtschaft anpasst. Aber da müssten unter Umständen die Mitgliedstaaten, also hier Österreich, die Landwirte unterstützen. Auch das sei in der Abwägung, so der EuGH, zu berücksichtigen.
Das Urteil ist ja auch für Deutschland bedeutsam. Das heißt, die Kriterien, die der EuGH aufgestellt hat, die müssen auch in Deutschland beachtet werden. Und jetzt mal aus praktischer Sicht gefragt, was bedeutet das jetzt konkret für Schäfer und andere Tierhalter, deren Herden von Wölfen bedroht werden? Sind sie jetzt weniger geschützt, eben weil der EuGH den Schutz der Wölfe so stark betont hat?
Auch vorher war der Wolf in Deutschland und in Europa schon eine sehr stark geschützte Art. Aber der EuGH hat jetzt nochmal konkretisiert, was das eigentlich bedeutet. Was gemacht werden muss, bevor ein Einzeltier geschossen werden darf. Und auch da gilt, dass zum Beispiel in den Bayerischen Alpen erstmal viele andere Alternativen geprüft werden müssen, bevor ein einzelner Wolf geschossen werden darf. Also kann zum Beispiel auch in den Bayerischen Alpen die Schafhaltung angepasst werden, damit es keinen Konflikt mehr gibt zwischen Wolf und Tierhaltung. Und in Deutschland gibt es seit vergangenem Jahr auch noch die sogenannte Schnellschussregel, die besagt, dass wenn in bestimmten Regionen ein Schaf nachweislich von einem Wolf gerissen worden ist, dass dann binnen 21 Tagen in einem Umkreis von 1000 Meter ein Wolf geschossen werden darf, wenn der dort auftaucht. Dahinter steht der Gedanke, dass wenn ein Wolf einmal ein Schaf gerissen hat, er in der Regel zu diesem Ort wieder zurückkommt. Und wenn dann also in der Nähe eines gerissenen Schafes wieder ein Wolf rumläuft, dann, so sagen die Behörden, ist das so sicher, dass das der Wolf ist, der auch tatsächlich der Problemwolf ist, dass man ihn eben schießen kann. Dahinter steckt jetzt aber ein Problem, nämlich dass es damit quasi nicht konkret nachgewiesen ist, dass der Wolf, der geschossen wird, tatsächlich auch der Wolf ist, der das Schaf gerissen hat. Das ist halt nur eine hohe Wahrscheinlichkeit. Und ob diese Schnellschussregel jetzt mit dem neuen EuGH-Urteil vereinbar ist, das ist gerade noch nicht ganz absehbar. Das werden wohl deutsche Gerichte dann im konkreten Einzelfall entscheiden müssen.
Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat in einem Urteil deutlich gemacht, dass Wölfe im europäischen Rechtsraum nur unter ganz strengen Voraussetzungen gejagt und geschossen werden dürfen. Das Urteil ist auch für Deutschland bedeutsam. Einzelheiten dazu von meinem Kollegen Philipp Rajon. Zum Schluss der Sendung habe ich noch ein aktuelles Urteil des Bundesgerichtshofs herausgesucht, weil es sehr viele Menschen betrifft oder betreffen kann. Es geht um das Thema Miete und Mietvertrag. Typischer Fall: Der Mietvertrag endet, der Mieter zieht aus. Der Vermieter wirft dem Mieter vor, du hast etwas in meiner Wohnung beschädigt und deshalb behalte ich einen Teil der Kaution ein, die du als Mieter bezahlt hast. Genau darum ging es jetzt beim BGH. Mehr dazu von Elena Radatz.
Im konkreten Fall hatte eine Mieterin gegen ihren Vermieter geklagt. Sie wollte nach Beendigung des Mietverhältnisses ihre Mietkaution in Höhe von 780 Euro zurückhaben. Doch der Vermieter weigerte sich. Er wirft der Mieterin vor, in der Wohnung eine Steckdose beschädigt und den Holzboden verkratzt zu haben. Deshalb verrechnete er die Kaution mit den geltend gemachten Kosten für die Beseitigung der Schäden. Die Mieterin war der Meinung, dass diese Verrechnung unzulässig sei. Diese sei zu spät erfolgt. Sie berief sich dabei auf die gesetzlichen Vorschriften, wonach ein Vermieter Schadenersatzansprüche gegen den Mieter innerhalb von 6 Monaten geltend machen muss. Sprich, wenn ein Mieter aus der Wohnung ausgezogen ist, hat ein Vermieter maximal 6 Monate Zeit, den Mieter mit seinen Forderungen zu konfrontieren. Die Mieterin meinte, diese Frist von 6 Monaten gelte auch für den Fall, dass der Vermieter die Forderungen mit der Kaution verrechnen wolle. Doch der BGH hat das anders entschieden. Die 6-Monatsfrist gilt nicht, wenn der Vermieter die Kaution für eine Verrechnung nutzen will. Das bedeutet, wenn es nachweislich Schäden gibt, kann der Vermieter auch dann auf die Kaution zurückgreifen, wenn der Auszug aus der Wohnung schon länger als 6 Monate zurückliegt. Kai Warnecke, Präsident des Eigentümerverbandes Haus und Grund, begrüßte die Entscheidung. Seiner Ansicht nach werden Mieterinnen und Mieter durch das Urteil nicht benachteiligt.
Die Schäden müssen bereits bei der Übergabe der Wohnung festgestellt werden. Das heißt, es kommt eigentlich keine Überraschung mehr auf die Mieterinnen und Mieter zu, auch wenn die Abrechnung der Kaution später erfolgt. Aber diese muss ja weiterhin zügig erfolgen. Das heißt, Vermieterinnen und Vermieter können sich jetzt nicht jahrelang Zeit lassen.
Der Deutsche Mieterbund kritisierte dagegen das Urteil. Mieterinnen und Mieter hätten ein berechtigtes Interesse daran, relativ schnell zu wissen, was mit der Mietkaution geschehe. Dies werde durch die Entscheidung des BGH viel zu wenig berücksichtigt, so Jutta Hartmann, Pressesprecherin des Deutschen Mieterbundes.
Aus Mieterinnensicht ist dieses Urteil nicht gut, da es eben dazu führt, dass Mieterinnen und Mieter hier wenig Rechtssicherheit haben, ob sie eben auch beispielsweise ein Jahr nach Auszug noch mit Schadensersatzforderungen ihres Vermieters konfrontiert werden im Rahmen der Kautionsrückzahlung. Und Mieterinnen und Mieter müssen dann eben auf Rückzahlung der Kaution klagen, wenn sie meinen, dass sie diese Schäden in der Wohnung eben nicht verursacht haben.
Das Urteil stärkt auf jeden Fall die Rechtsposition aller Vermieter in Deutschland, die sich mit Mietern über Beschädigungen in der Wohnung streiten. Sie haben künftig mehr Zeit, wenn sie die Kaution für Reparaturen nutzen wollen.
Der Bundesgerichtshof hat die Rechte von Vermietern gestärkt, wenn es darum geht, die Kaution mit Schäden zu verrechnen, die ein Mieter nachweislich verursacht hat. Ein Beitrag von Elena Radatz. Das war der Radioreport Recht. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Hempel.